So, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer der Thüringer Lokal-TV-Sender von Altenburg bis Suhl. Andreas Kieling steht neben mir, ein Thüringer, gebürtiger Gotha, einer, der die Welt bereist hat und als Tierfilmer viele, viele gute Sachen nicht nur gemacht und produziert hat, sondern auch ansonsten ein Leben geführt hat, das ja eigentlich für mehrere reicht. Beginnt ja schon mit ihrer Flucht und dem Steckschuss, den Sie mit 16 Jahren erhalten haben. War damals schon klar, dass die DDR für Sie als unfreies Land nicht das Land Ihrer Zukunft ist?
Ja, das kann man mit 16 Jahren, kann man das, glaube ich, noch gar nicht so beurteilen. Aber was bei mir auf alle Fälle da war, das war so eine große Abenteuerlust, die sich halt nicht nur auf die damalige DDR beschränkte, also von meinem Gefühl, von meinem Empfinden her. Und daher eben irgendwo auch dieser Drang, rauszugehen in die weite Welt. Diesen Drang haben ja ganz viele junge Menschen. Das betraf ja nicht nur mich. Da haben viele von, ich sag mal, geträumt, haben sich das vorgestellt. Die allerwenigsten haben es dann in die Tat umgesetzt. Einfach weil es eben auch Gefahren mit sich brachte. Eigentlich war es eine Aktion auf Leben und Tod. So. Und als junger Mensch denkt man da anders drüber. Man setzt sich ja auch auf ein Motorrad und fuhr damals ohne Helm mit allem, was das Möhrchen hergab, durch die Gegend. Das war ja auch lebensgefährlich, wenn man es mal so sieht.
Sie haben im vergangenen Jahr Ihren 65. Geburtstag gefeiert. Und war schon ein Geburtstag, bei dem es ein bisschen Bilanz für Sie selber gegeben hat?
Eigentlich nicht. Ich bin nicht so ein Mensch, der sich jetzt aus Geburtstagen viel macht. Das hängt eher mit meiner Kindheit und Jugend zusammen. Aber natürlich ist das eine Zahl und das ist ja auch ein Datum, wo man vielleicht in der Tat so ein bisschen mal so ein Revue passieren lassen kann. Habe ich eigentlich in der Art nicht gemacht, weil ich bin jetzt kein Mensch, der sagt, okay, da ist ein Datum, 65, und jetzt trete ich sozusagen in einen anderen Lebensalter oder Rhythmus ein. Eigentlich habe ich davon nichts gespürt. Ich mache genauso weiter, wie ich das die letzten 30 Jahre vielleicht ein bisschen langsamer, oder das sind jetzt fast 35 Jahre schon, als Tierfilmer mache. Und ich hoffe, ich kann das noch lange genug machen und ja, um die Erde reisen. Wobei die Schwerpunkte, die wir uns in den letzten Jahren so gesetzt haben, das sieht man jetzt auch in den neuen Folgen Terra X, die zu Ostern laufen im ZDF bei Kielings Wilder Welt, Karfreitag, Ostersonntag und Montag. Da sind auch viele europäische oder deutsche Themen dabei, weil es auch die Zuschauer eigentlich immer mehr interessiert.
Haben Sie einen Bewusstseinswandel kennengelernt oder gesehen, auch bei den Zuschauern in den letzten 30 Jahren? Sie machen ja nicht nur die Filme, Sie präsentieren sie ja auch, wie hier in der Alten Oper.
Nee, einen Bewusstseinswandel würde ich nicht sagen. Ich glaube einfach, dass die Menschen von meiner Arbeit und von dem, was ich mache, in einer gewissen Weise, ja, ich sag mal, begeistert sind oder dafür auch Respekt empfinden. Vielleicht, weil sie auch so was Ähnliches vorhatten, aber dann das Leben eben irgendwie eine ganz andere Richtung genommen hat. In Form, dass man eine Familie gegründet hat, Karriere machen wollte, ein Haus gebaut oder gekauft hat, was man abzahlen musste und, und. Und ich meine, letztendlich sind wir alle irgendwie auf derselben Reise, nur eben auf unterschiedlichen Wegen. Und da gibt es eben ein paar Menschen, die da so ein bisschen, ja, ich sag mal, von der Norm abweichen. Und ich glaube, ein anderer Grund ist, und das war vor 30 Jahren schon so, das ist heute auch immer noch so, ich glaube, die Sehnsucht nach Natur und nach irgendwo einer friedlichen Natur, so friedlich ist die gar nicht, aber diese Wunschvorstellung hat man, weil unser Leben schon so aus Hauen und Stechen eigentlich basiert und immer muss man irgendwie mit den Ellbogen sich durcharbeiten, mal mehr und mal weniger. Und jetzt sieht man halt Naturfilme und man sieht da einen Menschen, der eben mit wilden Grizzlies oder mit Eisbären oder auch in Deutschland mit Wildschwein und Rotwild zusammenlebt und man sagt ja, wie hat denn der das geschafft? Ja? Warum sehe ich die Tiere nicht? Also jetzt nicht Eisbären und Braunbären, wenn ich im Thüringer Wald unterwegs bin. Aber warum kommen die mir nicht so nah? Das ist eine relativ einfache Erklärung, weil ich natürlich auch extrem viel Zeit damit verwende oder darauf verwende, die Tiere an mich zu gewöhnen. Und zum Teil Das ist in Alaska so gewesen und eigentlich trifft es auf Deutschland noch viel mehr zu, dass die Zeit des Aneinandergewöhnens und des Beobachtens auch aus großer Entfernung und dann des mehr oder weniger zaghaften Filmens, bis man sich dann recht nah gegenüber ist, also das Wildtier und ich, das dauert oft Monate. Und das sieht man natürlich im Film nicht. Also glauben immer noch viele, dass das einfach so, er geht da hin und filmt die. Also
ärgert sie das immer noch mal ein bisschen, so ein Vorteil, oder ist das einfach gegeben, weil man es einfach nicht besser weiß?
Naja, also jeder weiß, dass Tierfilmer in der Regel recht lange warten, bis sie die, ich sag mal, Geschichten oder Szenen im Kasten haben, die sie brauchen. Und bei mir ist es eben einfach so, dass ich sehr viel Zeit eben damit verbringe, ich sag jetzt mal im weitesten Sinne, die Tiere an meine Gegenwart zu gewöhnen. Ja? Also das Tier entscheidet letztendlich, inwieweit sich es mir nähern will oder auch nicht oder vielleicht auch geht.
Was muss denn ein guter Tierfilmer außer Geduld und ein gutes Auge noch mitbringen?
Naja, auf alle Fälle also auch ein technisches Verständnis. Ich komme ja noch aus der Zeit, wo man mit großen Filmkameras und mit chemischen Filmen, also so ein bisschen wie Professor Flimmerich, noch mit einer großen Kamera auf eine Spule, da sind 120 Meter drauf, das ist für 10 Minuten Film, der belichtet wird. Und das kann man aber im Prinzip autodidaktisch lernen, wenn man ein bisschen, ich sag mal, eine ganz kleine Begabung dafür hat oder Lust dazu hat. Das ist ja in der Fotografie nichts anderes. Und die meisten Tierfilmer sind auch keine studierten oder ausgebildeten Kameraleute, sondern die meisten Tierfilmer kommen aus Berufen, die sich eher mit der Zoologie, mit der Biologie beschäftigen und sind dann darüber eigentlich zur Tierfilmerei gekommen.
Wenn Sie jetzt zurückschauen, wir wollen gar nicht mal in die große, weite Welt hinaus. Gibt es in Thüringen, im Thüringer Wald, einen Lieblingsplatz für Sie?
Ja, den will ich jetzt aber nicht verraten. Einfach aus dem Grunde, dass da nicht so viele Menschen hinwandern. Tut mir furchtbar leid. Ist so.
Und okay.
Wenn Sie ich war noch nicht fertig.
Na, Entschuldigung, gut.
Es gibt halt einfach so Stellen, wo ich sage, die sind noch so natürlich. Und dementsprechend und auch, wo man tatsächlich auch viele Tiere sieht. Also ich sage jetzt mal so, eigentlich der ganze Thüringer Wald zwischen Gotha und dem Inselsberg oder zwischen Gotha und Oberhof. Das ist jetzt so halt meine. Oder nehmen wir den Hainich als Nationalpark, in dem man sehr schön auch mit den umliegenden Kulturlandschaften erkennen kann, wie Natur eigentlich funktioniert. Das finde ich speziell im Hainich sehr, sehr spannend, dass man sagt, da ist praktisch ein naturbelassener, zum Teil fast urwaldartiger Buchenwald mit vielen seltenen Tieren. In erster Linie sind es Vögel, aber auch eben Scheunentieren wie der Wildkatze und Luchsen. Und drumherum ist eine Kulturlandschaft, die aus Streuobstwiesen besteht, aber auch aus knallharter, ich sag mal, großflächigen Agrarflächen, und aber wo auch Tiere leben, aber die wieder anders leben. Das ist spannend, weil das eben ein Teil, das ist eben Deutschland. Ja? Also wir leben nun eben nicht in Alaska oder in Nordkanada. Es wird uns auch nicht so gut bekommen.
Apropos spannend, ich meine, Sie haben ja, es ist noch gar nicht so lange her, weltweit Schlagzeilen gemacht durch den Zwischenfall mit dem Bären, der Ihnen fast das Leben gekostet hätte, wenn Sie falsch reagiert hätten. Ich weiß, ich will jetzt gar nicht fragen, wie es Ihnen da ging, aber wie bleibt man so, nicht falsch verstehen, cool, um zu überleben? Weil man es weiß? Oder weil Sie aufgrund Ihrer vergangenen Jahre schon vieles anderes überstanden haben?
Ja, das mag eine gewisse Rolle spielen, aber wenn ein so großer Beutegreifer, es war ja wirklich ein großer, ausgewachsener, also sehr großer Braunbär in den Karpaten, und wenn dann so ein Angriff aus kürzester Entfernung stattfindet, da denkt man ja in dem Moment gar nicht drüber nach, so wie muss ich mich jetzt verhalten. Alles, was dann passiert, ist intuitiv. Das ist übrigens bei allen Menschen so. Wenn Sie durch den Wald gehen und Ihnen kommt ein Säbelzahntiger entgegen oder sagen wir mal irgendwas, große Katze, die schnell ist, bleiben Sie automatisch stehen, wie angewurzelt. Und gucken, wo ist der nächste Baum? Kann ich da hoch, ja? auch wenn sie es vielleicht nicht mehr schaffen, aber das ist einfach ein Verhalten. Und bei mir war es einfach so, dass das Wichtigste, es war extrem schmerzhaft, der hat mich ja richtig zerlegt, dieser Bär. Und ich habe nur, wenn ich überhaupt was gedacht habe in dem Moment, dann habe ich gedacht, du darfst jetzt nicht ohnmächtig werden, also vor Schmerzen. Ich habe auch versucht, so den Hals zu schützen und dafür hat er ja auch den ganzen Arm zerbissen. Aber das hat mir im Prinzip das Leben gerettet. Also das war, aber das würde jeder andere Mensch, glaube ich, ähnlich machen. Also dieses praktisch sich zusammenziehen und sehr immobil sein und hoffen, dass dieses Tier bald von einem wieder ablässt. Was ich halt wusste, ist, das ist eben die Erfahrung aus Alaska, dass Braunbären, auch wenn sie untereinander kämpfen, das läuft ähnlich ab. Und der andere unterwirft sich und gibt auf, dass der dominierende Bär auch ziemlich schnell ablässt von einem.
Hat es hinterher den Gedanken gegeben, das zu lassen? Das, was
Nein, dann hätte ich ja schon vor 20 Jahren aufhören müssen. Also ich kann ja Tierverhalten verstehen, ich kann es analysieren. Ich bin wahrscheinlich auch einer der ganz wenigen. Also ich habe 3 Freunde durch Bärenangriffe verloren in all den Jahren. 2-mal in Alaska und 1-mal auf Kamtschatka, auf der russischen Seite. Ähnliche Bären, ähnliche Umstände. Und ich glaube, in einer gewissen Weise so eine Fähigkeit habe, mich in die Fühl- und Gedankenwelt von Tieren hineinzuversetzen. Das passiert nicht von jetzt auf gleich, das ist ein langer Prozess. Hat auch viel eben mit Erfahrung zu tun. Kann ich eigentlich immer bei Tieren ganz gut erkennen, wie sie sozusagen drauf sind. Ja? Und dementsprechend versuche ich mich auch zu verhalten. Es gibt auch viele Momente oder gab es in meinem Leben und die wird es auch weiterhin geben, wo ich einfach mein Stativ und die Kamera nehme und einpacke und mich ganz vorsichtig zurückziehe, ohne dass es das Tier bemerkt, weil ich einfach merke, der ist aus irgendeinem Grund gereizt, nervös, aggressiv und es ist besser, den jetzt nicht zu filmen.
Ihre Filme laufen weltweit, auch durch National Geographic und
ja, mittlerweile das, auch durch Streamingdienste, ja, wo sie hinverkauft
werden. Gibt das eine Genugtuung oder ist das eigentlich völlig egal? Wie sehen Sie es? Vom finanziellen Standpunkt mal völlig abgesehen.
Na, der finanzielle Standpunkt, der ist schnell erklärt. Dafür gibt es leider kein Geld mehr. Hm. Weil das sind aber rechtliche Dinge, die bei Dokumentarfilmen so sind. Also, es ist natürlich, letztendlich ist es eine große Auszeichnung, weil es nicht viele Tierfilmer gibt, die also wirklich dokumentarisch für weltweites Programm drehen. Ich habe früher viel für die BBC gearbeitet, auch für große Serien wie Planet Earth oder Wild Europe, und die liefen in Deutschland, die liefen dann aber auch weltweit. Heute werden unsere Programme im Prinzip überall ausgestrahlt, also selbst bis hin zu Netflix und ja, will es nicht da Reklame machen, aber sie laufen halt überall.
Alles gut, ne? Ja. Aber wichtig sind Ihnen eben auch solche Veranstaltungen wie heute und Sie machen das ja regelmäßig. Was macht den Reiz aus?
Naja, Fernsehen ist, wenn Sie sich das so vorstellen, sagen wir, jetzt bleiben wir mal beim ZDF und bei Terra X, da hängt ja die Messlatte sehr, sehr hoch. Das sind tolle Dokumentationen, also der Sendeplatz Terra X, immer Sonntagabend 19.30 Uhr im ZDF alt eingelaufen sozusagen, ja, und ganz fest schon seit langer Zeit. Und hat dementsprechend eine hohe Zuschauerzahl. Ich sage jetzt mal eine Zahl, so um die 4 Millionen, ja. Zuschauer, plus, minus. So, die spürt man aber nicht. Die kriegt man am nächsten Tag auf den Tisch über eine Einschaltquote und einen Marktanteil. Also es sind Zahlen. Wenn man an so einem Ort wie hier ist zum Beispiel oder auch woanders, selbst in der Schule, ich gehe auch relativ regelmäßig in Schulen und mache dann ganzen Morgen im Prinzip Filmunterricht, zeige Filme, erkläre die, kommentiere die und dann sitzen die Kinder strahlend da und danach gibt es irgendwie ein paar selbstgemalte Bilder und ein Glas Honig vom Direktor und die Sache ist auch okay. Aber es ist sozusagen eine direkte Reaktion da. Das ist ja auch der Reiz, warum viele Schauspieler sagen, Theater spielen ist das Schöne. Also ich spiele kein Theater, aber man hat eben die direkte Reflexion von den Zuschauern.
Ja. Das war's schon. Interview Quickie mit Andreas Kieling. Und ich verspreche Ihnen, wir holen nochmal ein richtiges Interview nach. Allerdings nicht bei einer Veranstaltung, denn da gibt es andere Prioritäten. Eine letzte Frage. Ihre Heimatstadt, Ihre Geburtsstadt Gotha, über 1250 Jahre. Mit was für Gedanken denken Sie an Gotha?
Naja, also Gotha ist meine Heimatstadt. Ich fühle mich der Stadt nach wie vor sehr verbunden. Ich mache ja auch einiges für Gotha. Und ich habe die Stadt auch erlebt, eben von Kindheit an im Wandel. Wir sind mal weggezogen, wieder nach Gotha zurück. Und das ist halt immer noch die Heimat. Ich mag die Menschen da sehr, die Menschen mögen mich auch. Und es gibt da einen Ort, das ist eben auch so ein Kulturhaus in Gotha. Es war früher ein Theater und Lichtspielhaus. Und wenn ich da bin und auf dieser Bühne stehe, das ist so ein bisschen anders als hier, aber so hat eine gewisse Ähnlichkeit. Es ist bescheidener eingerichtet. Ne? Dann denke ich, meine Güte, da oben in der siebten Reihe links auf dem dritten Platz, da hast du immer gesessen und hast mit großen leuchtenden Augen die neuesten Gojkovic-Filme gesehen, zum Beispiel, ja, die Indianerfilme oder irgendwas anderes. Das sind ja Erinnerungen und jetzt stehst du auf dieser Bühne. Das ist irgendwie schon sehr, sehr berührend.
Andreas Kieling, herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und Sie bleiben uns wie immer treu.